von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, schönen guten Abend. Ein Abend, an dem wir, ich möchte sagen, den roten Teppich ausgelegt haben für die Nummer 1 im Land. Und das ist ja jetzt seit ziemlich genau einem Jahr. Bitte erheben Sie sich, spitzen Sie die Ohren für den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein. Hier ist Daniel Günther. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Andresen.
Wie ist das, wenn man immer so angekündigt wird, wenn man immer die Nummer eins ist, wenn alle aufstehen, wenn alle sich erheben und ein Raunen durch den Saal geht, von wegen jetzt kommt er?
Naja, ganz so formvollendet, wie Sie das eben gemacht haben, ist das nicht immer. Aber klar ist das schon die wirkliche Umstellung jetzt, seitdem ich dieses Amt habe, dass immer wenn Veranstaltungen sind, man schon auch immer einen wichtigen Beitrag hat, dass man eigentlich immer eine Rede halten muss und schon auch im Mittelpunkt steht. Das ist schon eine Umstellung, das war vorher anders und sicherlich der Punkt, an den ich mich am meisten gewöhnen musste. Aber das Gefühl ist kein schlechtes. Menschen kommen einem ja auch positiv entgegen und man wird in der Regel bei den Veranstaltungen ja auch nicht beschimpft. Und von daher muss ich sagen, eine angenehme Erfahrung, ja. Aber eine neue.
Und Sie werden immer reingeleitet, Sie haben immer einen Platz in der ersten Reihe, Sie müssen nie einen Parkplatz suchen. Zwicken Sie sich manchmal noch? Von wegen, oh guck mal, das bin jetzt tatsächlich ich.
Ja, man darf auch immer nicht vergessen, das ist im Moment so. Aber das Kneifen mache ich dann auch einfach deswegen, um mich immer wieder daran zu erinnern. Das ist jetzt, während man dieses Amt hat. Es können auch mal andere Zeiten kommen. Und ich habe sehr, sehr bewusst auch wahrgenommen, zu der Zeit, als ich gewählt wurde und sich alle mir zuwendeten und jeder schon vorher wusste, dass ich die Wahl gewinne, ganz überraschend, nachdem ich sie gewonnen hatte. Und dann habe ich aber auch immer geguckt, wie geht's dem Gegenüber. Wie ist es eben, wenn man eine Wahl verliert? Das wird mir auch wahrscheinlich irgendwann mal blühen. Das hat man alles nicht in der Hand. Und das muss man eben immer einfach wissen, dass Politik ein solches Geschäft ist, was Sieger kennt und was Verlierer nicht unbedingt fair behandelt. Und das muss man sich dran gewöhnen.
Ja. NDR1, wenn der Nord ist hier. Ich sag mal, ich bin der Talker, er ist der Macher, der Ministerpräsident ist da, Daniel Günther. Wie viele Reden halten Sie so pro Woche?
Oha, die zähle ich nicht immer genau, aber ich würde mal sportlich tippen, im Schnitt 10 Reden.
Von denen Sie ja wahrscheinlich keine geschrieben haben, sondern die schreibt man für Sie.
Genau, also ich habe Redenschreiber, die das vorbereiten. Allerdings neige ich dazu, eher die Reden am Ende freizuhalten. Ich mache das meistens so, dass ich mir die Redeentwürfe vorher im Auto in der Regel dann auch nochmal durchlese, mir dann ein paar Notizen mache und je nachdem, wie sicher ich bei dem Thema bin, lasse ich die Notizen dann auch im Auto und rede völlig frei. Und das hat sich bisher bewährt, das Konzept. Also ich habe auch mal Reden abgelesen, aber ich bin ein denkbar schlechter Redenableser.
Das ist dumm, weil ich kann Ihnen sagen, es ist ein Redenschreiber dazugekommen, zumindest für heute Abend, das wäre jetzt ich. Eine kleine Tradition dieser Sendung ist die Selbstvorstellung. Sie hatten jetzt keine Chance, das im Auto vorher durchzugehen, um es jetzt freizuhalten. Ich habe Ihnen ein paar Worte in den Mund gelegt, mit denen Sie sich jetzt bitte selber vorstellen. Wenn es Korrekturbedarf gibt, sagen Sie es gerne. Herr Günther, Sie sind an der Reihe.
In einem meiner Wahlvideos jogge ich die Kiellinie entlang, während auch mein bester Freund Thomas meine Stärken aufzählt. Power, sagt er, habe ich. Daniel Günther, mein Name, 44 Jahre alt und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Power habe ich in der Tat im doppelten Sinne, denn wer nach oben will, der mag auch die Macht. Und er braucht auch den Willen, dort oben anzukommen. Von nichts kommt nichts. Alles korrekt, kann ich nicht bestreiten. Meine Karriere zum Landesvater war geradlinig, so kann man es wohl nennen. Und Politik habe ich nicht nur studiert, sondern auch von der Pike auf gelernt und die Karriereleiter langsam erklommen, auch wenn es anders aussieht. Ja, also geradlinig wirkt ja immer so ein bisschen so, als hätte ich nur das Ziel immer gehabt, Landesvater zu werden, Ministerpräsident zu werden. Das glaube ich so nicht. Ich habe wirklich gerne Politik gemacht, überwiegend im Ehrenamt. Also so richtig gezielt und einen Schritt nach dem anderen würde ich eher nicht. Und langsam war es am Ende ja auch nicht, sondern am Schluss ging es ja doch ziemlich nach oben geschossen. Also, aber gut, sonst würde ich aber nicht widersprechen. Denn Sie sehen so jung aus, sagen mir die Leute auf der Straße häufig. Ja, danke, das ist mir nicht neu. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das auch Vorteile hat, denn während die einen mich noch unterschätzen, habe ich sie schon im geübten Joggschritt wahlweise von rechts oder links überholt. Das ist richtig, rechts und links ist ausgewogen, also in der Mitte, da fühle ich mich wohl. Passt. Beim Sportunterricht in der Jungmannschule in Eckernförde wurde ich beim Mannschaften zusammenstellen immer als einer der Ersten gewählt. Weil ich motivieren kann, sagt Thomas. Auch richtig. Stillstand ist keine Option. Es muss vorangehen im Land und im Leben und dafür bin ich bereit, all meine Fähigkeiten zu bündeln und auch wirklich zu schuften. Korrekt. Mit der CDU könnte ich in diesem Jahr Silberhochzeit feiern. Ich gehöre seit 25 Jahren zu ihr. Ja, stimmt.
Heute merkt man. Gibt es einen Pulli oder was? Was kriegt man für 25 Jahre?
Eine Urkunde. Unterschrieben vom Landesvorsitzenden.
Eine schäderige Urkunde,
aber nicht nur vom Landesvorsitzenden, sondern auch von der Parteivorsitzenden. Ach. Angela Merkel.
Das heißt, Frau Merkel sitzt dann da und muss urkunden? Oder ist das so wie bei uns die Siegerurkunden, Ehrenurkunden, dass der Bundespräsident, das ist so ein Stempel auch und gedruckt?
Ja, das ist eingraviert. Also als Landesvorsitzender unterschreibe ich viele noch persönlich.
Ja, das heißt, Sie schreiben jetzt sich selbst die Urkunde dann auch in diesem Jahr?
Ich hoffe nicht. Das wäre mir irgendwie ein bisschen zu doof, aber kann schon passieren. Ja. Ich lasse mich überraschen. Für das Leben mit meiner Frau und meiner Tochter bin ich auch bereit, ein Machtwort zu sprechen, um Familienzeit für den Ministerpräsidenten durchzusetzen. Ein Tag in der Woche gehöre ich dann nur meinen Frauen. Genau, das ist absolut richtig. Ich bin da sehr, sehr eisern. Ich sage dann immer, ich habe wichtige Termine, erläutere das nicht näher und sie sind ja auch wichtig. Also, auch wenn ich nur zu Hause bin. Für den Sport müssen weitere Lücken in den Kalender. Ich laufe viel, mag den Fußball, den von Holstein Kiel, genauso wie den von Bayern München. Aktiv habe ich früher Handball gespielt. Als Linkshänder war ich schon damals die Idealbesetzung für Angriffe von rechts. Ich steige aber auch in den Boxring, wenn man mich bittet. Oh, alles richtig. Siegeswille, Verteidigungsstrategien, Ausdauer, Fairness und Angriffslust sind Begriffe, die ich als Sportler und Politiker kenne und lebe.
Oh, Punkt.
Ich finde, das haben Sie gut zusammengestellt.
Dankeschön.
Finde ich mich wieder.
Wir wollen ein bisschen über Ihre frühen Jahre sprechen. Geboren, aufgewachsen in Eckernförde, zur Schule gegangen, an der Jungmannschule. Sie haben Abi dort gemacht. Waren Sie ein guter Schüler?
Nee, ich war in der Tat ein Schüler, dem es ein bisschen am Fleiß gemangelt hat. Und ich habe tatsächlich damals mein Abitur mit einer Note von 3,4 gemacht.
Nein.
Und das gehörte jetzt nicht zur Premium-Klasse. Also ich habe kein Buch geschenkt bekommen für meine herausragenden Leistungen. Das war nicht so richtig berühmt. Aber es ist schon kein Ruhmesblatt, eine 3,4.
Ist es wirklich nicht, aber umso größer ja die Leistung, dann das geworden zu sein, was sie jetzt sind.
Aber ich muss auch sagen, ich finde so diese Denke, nur wenn man Abitur hat, wird man was im Leben. Ich finde das auch falsch. Es gibt genügend Menschen, die haben einen mittleren Schulabschluss oder auch einen Hauptschulabschluss. Heute heißt das ja erster allgemeinbildende Abschluss und erbringen trotzdem großartige Leistungen. Ich finde, dass da auch mehr Wertschätzung sein sollte, dass wir ein bisschen versäumt haben, auch handwerkliche Tätigkeiten wieder einen höheren Stellenwert zu geben. Wir brauchen die in Zukunft. Das kann man auch ohne Abitur machen und ist trotzdem großartiger Mensch und leistet wahnsinnig viel für die Gesellschaft. Also finde ich, ne, das müssen wir noch deutlicher wieder in Zukunft machen. Und von daher sieht man ja auch ohne Abitur kann man beim NDR Großkarriere machen. Alles ist möglich im Leben.
Also, oder man wird Ministerpräsident mit 3,4.
Das stimmt. Ja. Das hätte damals wahrscheinlich auch keiner gedacht.
Ich auch nicht. Ich hoffe, dass mein Sohn nicht zuhört jetzt.
Hat er auch 3,4?
Oder? Nee, der ist jetzt 16 und so. Aber okay. Das ist auch so eine Phase, wo man sagt, ja, was will man mit der Schule und so. Und dann.
Tja. Ja. Ihm sagen, Ministerpräsident ist auch noch möglich.
Wäre auch noch eine Option unter Umständen. Sie haben also dann Abi gemacht, sind dann mit 19 in die CDU eingetreten. Warum?
Es war sogar schon vor dem Abi. Also ich habe nicht gedacht, Mensch, mit 3,4 Abi, jetzt musst du in die
jetzt
CDU
musst du
eintreten.
Die CDU, mal gucken, ob die was für dich tun kann. Ja.
Sondern es war umgekehrt. Ich ging in die CDU und bekam ein schlechtes Abi. Aber es war tatsächlich ein bisschen die Zeit um die Wiedervereinigung damals rum. So 1990 war wirklich für mich ein bewegendes Jahr. Ich hatte auch einen Mitschüler, der noch deutlich engere Erfahrungen mit der DDR hatte als ich. Mein Vater selbst ist in der DDR aufgewachsen, in Wesenberg in Mecklenburg-Vorpommern geboren. 1956 von Halle in den Westen rübergegangen. Also von daher war es bei uns zu Hause auch ein Thema. Aber der Mitschüler, der ist viel, viel später mit seinen Eltern zusammen nach Schleswig-Holstein gekommen und Das war einfach eine bewegende Zeit. So, denen nahm das emotional alles noch mehr mit als mich, so die Wiedervereinigung. Das war schon sehr politisch fesselnd. Damals war Helmut Kohl Bundeskanzler, der Kanzler der Einheit und für mich zum damaligen Zeitpunkt wirklich so eine Art Idol. So, das fand ich schon super, dass der einfach gesagt hat, so, ich marschiere jetzt in die Richtung und ich nutze die Chance, jetzt die Einheit herzustellen. Und das waren doch die Gründe, die mich wirklich in die CDU bewogen haben, einzutreten.
Also was das betrifft, dann Gnade der späten Geburt kann man nicht sagen, um Kohl zu zitieren, aber dann quasi genau in diese Zeit reingekommen. Also was, ich sage das deswegen, weil ich bin 2 Jahre älter als Sie und ich sag mal, dieses für mich politische Interesse in einem Teenageralter kam in die Zeit der Wiederaufrüstung und der Wackersdorf-Demonstrationen und Kohl war Birne und man hat Titanic gelesen und all sowas. Ich hatte nicht die Chance, sag ich mal, ich hätte es natürlich versuchen können und mich noch mehr bilden, aber in der Oberflächlichkeit damals war es leichter, gegen Kohl zu sein und gegen die CDU und bei Ihnen 2 Jahre später war es genau andersrum dann.
Das stimmt. Das waren ja wirklich auch ganz polarisierende Zeiten, das muss man einfach sagen. Also das war ja auch eine große Politisierung zu der Zeit. Trotz alledem weiß ich, dass auch viele Menschen, die Helmut Kohl abgelehnt haben, ihn aber schon auch als Staatsmann irgendwo respektiert haben. Ja, das hat mich auch irgendwo ein bisschen geprägt, dass dieser Respekt dann auch bei den politisch Andersdenkenden durchaus da war.
Und wenn irgendjemand sagt, mein Gott, wie jung heute Ministerpräsidenten sind, er war 39, ne, als er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz wurde.
Das stimmt. Das ist in der Tat so, das gibt ja auch Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein, die jünger waren als ich. Ich fühle mich auch noch jung irgendwie als Ministerpräsident mit 44, aber ich bin ja nur am Anfang mal kurze Zeit der Jüngste gewesen. Jetzt sind ja einige dazugekommen, die auch schon wieder alle jünger sind als ich. Der neueste Ministerpräsident im Saarland ist gerade mal 40.
Immerhin schon.
Also, ja, finde ich auch. Also man muss ja nicht zu alt sein, aber ich fühle mich jetzt auch dadurch ein bisschen älter, wenn ich merke, dass Kollegen dann doch jünger sind als ich.
Daniel Günther ist mein Gast, Schirmherr der heutigen Sendung, kann ich vielleicht auch sagen, oder? Das ist ja auch so ein Begriff, der Ihnen bekannt ist.
Stimmt, ich wusste nicht, dass ich hier von Schirmherr bin, aber...
Ja, kann man doch jetzt für 2 Stunden, oder?
Alles gut.
Ich würde Sie jetzt bitten, die Schirmherrschaft über diese Sendung zu übernehmen.
Das prüft aber im Moment erstmal noch meine Abteilung, die dafür zuständig ist. Ich brauche ein Votum aus dem Haus, aber ich setze mich über die Bedenken hinweg und übernehme die Schirmherrschaft für diese wichtige Sendung.
Das ist ganz lieb. Ich müsste jetzt auch immer sagen, Herr Ministerpräsident, ne? Ich habe jetzt... teilweise auch Herr Günther gesagt. Ist das in Ordnung oder?
Ja, ich höre auf alles. Ich werde genauso oft auch mit Herr Daniel angesprochen. Also
von daher. Wie oft hören Sie den Satz und wie heißen Sie weiter?
Früher habe ich das häufiger gehört, aber das hat sich ein bisschen relativiert. Also die Anzahl der Herr Daniel ist auch deutlich geringer geworden, seitdem ich etwas bekannter bin.
Inzwischen kennt Sie natürlich jeder in Schleswig-Holstein. Das heißt aber ja wahrscheinlich auch, dass Privatleben nahezu unmöglich ist, sobald Sie draußen sind, in der Öffentlichkeit sind. Also wenn Sie, weiß ich nicht, beim Edeka, beim Sky, beim Famila, erstmal kaufen Sie noch einen selber? Also oder?
Doch, das nimmt mir keiner ab. Mir ist auch anders vorgestellt, aber auch ein Ministerpräsident hat da keine Unterstützung. Wenn ich morgens Brötchen kaufe, mache ich das selbst.
Ja, und dann stehen Sie beim Bäcker.
Genau.
Ja. Und Bäcker Günther auch? Oder also ich meine jetzt nur, weil wir hier, das gibt es ja hier
irgendwie. Bei Steiß-Karl, Famila, wenn ich meistens in Eckernförde. Also von daher, nein, aber es ist natürlich schon so, dass ich da auch häufig angesprochen werde. Aber habe da auch null Berührungsängste und wenn irgendjemand auf mich zukommt, dann bin ich auch immer für ein Gespräch da.
Aber Sie werden jetzt nicht mit politischen Problemen, Positionen quasi bombardiert, wenn Sie privat unterwegs sind?
Nee, das ist schon, also natürlich passiert das auch mal und sobald die Leute auch merken, irgendwie habe ich einen Anzug an, das ist immer schon so das Zeichen, der ist doch eher dienstlich unterwegs, dann kommen die schon eher auf mich zu und gerade in Regionen, wo ich die Leute einfach dann auch persönlich gut kenne, ist die Neigung, dann doch mal irgendein politisches Thema mit mir zu besprechen, schon ausgeprägter, als wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo die Leute mich nur aus dem Fernsehen kennen. Ja. So, aber das, ich provoziere das halt auch, ne? Also ich bleibe ja dann auch stehen. Es gibt ja auch Leute, die versuchen dann möglichst den Blickkontakt zu meiden und ich grüße die Leute freundlich und wenn ich merke, dass die mit mir reden wollen, bleibe ich auch stehen. Hat sich meine Familie auch dran gewöhnt, dass ich da auch gern mal einen kurzen
Schnack halte. Und die anderen sind die Nachgucker, ne? So nennt sie meine Frau immer.
Ja, das ja, stimmt.
Ne? Sie das mal so im Nacken noch merkt, wenn die sich umdrehen oder das leichte Tuscheln noch hört, oder?
Das stimmt. Aber das muss man ja auch sagen, wenn man sozusagen wirklich in Jeanshose unterwegs ist, dann denken die Leute immer erst so, Mensch, irgendwo kennst du den noch her? Und dann bleiben sie halt stehen und gucken nochmal.
Also wir merken uns die Grundregel, wenn wir den Ministerpräsidenten in Jeans irgendwo sehen, sprechen wir ihn nicht an, dann ist er privat. Wenn er einen Anzug hat, dann können wir gerne mal auf ihn zugehen. Das ist vielleicht so eine einfache Grundregel.
Soll nicht den Eindruck machen, dass ich in Jeans nicht auch für die Menschen
da bin. Gut. Also auch dann gut, dürfen sie, da. Aber dann wäre er gerne ein bisschen privater auch unterwegs. Und das ist ja auch jedem zu gönnen, der so in der Öffentlichkeit ist. Sie haben Personenschützer an Ihrer Seite. Jetzt, wo wir hier sitzen, sind auch zwei Männer mit sehr festem Händedruck, wenn ich das sagen darf, hier draußen vor der Tür. Das gehört zu Ihrem Alltag jetzt. Ein Alltag, den Sie ja auch laufend gerne beginnen oder beenden. Wann joggen Sie am liebsten?
Also am liebsten eher abends,
ja,
oder tagsüber.
So, und dann sagen Sie den Jungs, haltet mal die Leute auf Abstand, ich gehe jetzt mal 5 Kilometer machen oder 10 Kilometer oder wie auch immer.
Ja, also das steht ja in meinem Terminkalender dann auch drin, steht im Terminkalender laufen mit dem Ort, wo ich loslaufe, und dann wissen die das ja auch und dann richten die sich auch drauf ein, entweder nehmen sie Fahrräder mit oder nehmen sich Laufsachen mit und dann laufen die auch mit mir zusammen. Also es sei denn am Wochenende, da laufe ich dann auch mal ganz alleine. Aber wenn das zwischen Terminen ist, irgendwann mal tagsüber übers Hindenburgufer laufen, dann sind die auch mit dabei. Also das ist dann auch ein fröhlicher Wettkampf.
Es gibt also eine Dusche auch dann in der Staatskanzlei.
Genau,
für Sie, ja, das.
Dusche in der Staatskanzlei, die ist jetzt auch auf mich ein bisschen eingerichtet. Bisher war das eine Warmdusche.
Dusche. Ach, ich habe gerade fragen, wie kann man denn eine Dusche auf jemanden einrichten?
Nee, die Dusche, die ich da vorgefunden hatte, die hatte nur Warmwasser.
Ach.
Die konnte man nicht kalt stellen. Und
hat der Alp lieber warm geduscht?
Ich will jetzt keine Unterstellung machen, aber es ist mir nur aufgefallen. Und das war halt ein bisschen doof, denn wenn man bei, ich weiß nicht, das erste Mal, als ich da gelaufen bin, hatten wir 28 Grad. Und wenn man nach dem 28 Grad laufen sich unter die Dusche stellt, die nur Warmwasser hat, dann hat das die Folge, dass man danach auch noch eine halbe Stunde weiterschwitzt, sodass ich den nächsten Termin dann nicht wahrnehmen konnte. Das war etwas unglücklich. Ja. Aber es ist jetzt auch möglich, wieder kalt zu duschen. Also die kalte Dusche ist wieder eingerichtet.
Ich kann da leider überhaupt nicht mitreden. Ja, ich bin so ein Aufschieber. Aber ich weiß, Joggen, Laufen soll Endorphine ausschütten. Das soll unglaublich befreiend sein. Auch den Kopf frei machen. Jetzt joggen Sie ja auch mal zwischen zwei Terminen. Welche politischen Lösungen haben Sie sich schon erlaufen?
Eine ganze Menge. Also ich könnte jetzt leider keine auf Nachfrage wirklich mehr aus dem Kopf sagen. Aber in der Tat ist es wirklich so, dass man beim Laufen nach einer gewissen Zeit einfach anfängt, mit positiver Stimmung Dinge zu durchdenken, an denen man vielleicht, wenn man am Schreibtisch sitzt, für Ewigkeiten rumtüftelt, ohne eine Lösung zu finden. Und beim Laufen hat man einfach so eine gewisse Leichtigkeit, die einem echt hilft, so eine Knoten durchzuschlagen. Das läuft nicht strategisch. Also ich mache jetzt nicht irgendwie einen Zettel mit 10 Punkten, die ich bei dem Laufen lösen will, sondern ich laufe einfach los und irgendwann fange ich an, über bestimmte Sachen nachzudenken. Aber das Befreiende ist, und deswegen brauche ich das Laufen auch, ist wirklich die Termine, die man danach macht, die geht man auch anders an. Also ich helfe Ihnen da auch gerne, den Schlüssel zum Laufen zu finden.
Wie wollen Sie mir denn helfen, Herr Günther?
Wir laufen einfach mal zusammen.
Wir laufen und dann kommen Ihre beiden Jungs mit und die
sind nicht gefährlich genug.
Wir laufen dann zurückfahren oder wenn
die genau, zur Not, wenn sie nach 2 Kilometern aufgeben, dann fahren sie auch wieder zurück.
Ja, ich glaube, das ist ja, man braucht jemanden, mit dem man läuft tatsächlich. Also man braucht ja jemanden, der sagt, so pass auf, jetzt geht's los. Na?
Das stimmt.
Ja.
Da kann man sich auch ein bisschen bei unterhalten. Klar, und ist auch ein größerer Anreiz, auch ein bisschen schneller zu laufen.
Man kann sich nicht unterhalten, Herr Günther. Das sagen Sie aus der Position des Laufenden. Man kann sich nicht, und es gibt kein Lauftempo, bei dem man sich unterhalten kann, wenn man auf meiner Stufe anfängt. Das ist wirklich so.
Ich kann mich sehr runterregulieren im Tempo. Irgendwie schaffen wir schon
Versprechen Sie nicht zu viel. Mein Personal Trainer ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Es ging schnell. Wir werden nach 2 Minuten wären wir durch. Ich bleibe stehen. Sie laufen weiter. Das Ringen ums Private, da waren wir so ein bisschen. Jetzt haben Sie 16-Stunden-Tage angesprochen. Plagt Sie manchmal das schlechte Gewissen, wenn es zum Beispiel auch wieder später wird?
Ja, also klar, das Gefühl ist mir nicht fremd. Also dass ich schon auch manchmal mit dem Blick auf den Terminkalender mir denke, oh Mensch, das ist jetzt echt wieder eine harte Woche, wo ich kaum zu Hause bin, kaum mal die Chance habe, mit meiner Tochter zu spielen. Das, klar, bohrt auch an mir. Das kennt, glaube ich, jeder Mensch auch. Und deswegen ist es mir aber auch so wichtig, dass ich mir diese Freiräume auch schaffe. Also ich sag mal, so einen Terminkalender, wo ich drauf gucke und dann weiß ich, die nächsten 12 Tage habe ich keine Lücke, sind für mich auch ein Gräuel. Und deswegen versuche ich eben immer so einen Intervall zu haben, wo ich dann 6 Tage am Stück gut ausgelastet bin, aber dann auch immer weiß, oh, dieser Sonntag ist wirklich frei, da kannst du dich richtig drauf freuen. Das ist schon was, was mir auch dann Kraft gibt.
Und doch ist es dann nur der Sonntag? Also ich habe vor mehreren Monaten mit Ihrem Amtsvorgänger hier gesessen und ihn auch nochmal auf ein Interview ja angesprochen, das natürlich sehr, sehr viel Schlagzeilen produziert hat damals. Seine Äußerung eben, dass dieses Arbeitspensum dazu führen kann, dass man das Leben der eigenen Frau, der Familie aus den Augen verlieren kann. Augenhöhe, das war dieses große Stichwort damals. Haben Sie denn manchmal Angst oder auch die Sorge davor, dass Sie ja zu viel verpassen vom Größerwerden Ihrer Tochter, vom Leben Ihrer Frau?
Klar habe ich diese Sorge auch und deswegen arbeite ich da eben auch so strikt dran, damit das genau nicht passiert. Und klar habe ich schon ein solches Arbeitspensum, dass das schon ab und zu mal immer wieder Gesprächsthema ist, mir auch diese Zeit zu nehmen. Aber ich glaube schon, dass sich das jetzt auch so eingependelt hat, dass wir da auch ein gemeinsames Verständnis davon haben, wie viel kann ich auch wirklich nur zu Hause sein. So, das ist halt ein Amt als Ministerpräsident, was ja nicht im Teilzeitjob zu machen ist, sondern ich habe mich dieser Herausforderung gestellt und die Menschen haben auch einen Anspruch darauf, dass man als Ministerpräsident dieses Land auch wirklich regiert und sich auch ausreichend Zeit dafür nimmt. Aber genauso ist eben meine feste Überzeugung, wenn man diesen Ausgleich nicht hat, wenn man sich nicht um Familie nebenbei kümmert, ist man als Politiker am Ende auch nicht gut. Und wir haben viel zu lange über Politikergenerationen uns ausschließlich über Präsenz definiert. Das ist das Hauptthema in der Politik, immer in allen Medien zu sein, immer Termine wahrzunehmen, so viele wie möglich und möglichst nie Nein zu sagen. Also ich brauche den freien Tag auch einfach, um mal ein bisschen meinen Gedanken bisschen laufen, den Lauf zu lassen. Ich glaube einfach, dass dieses Prinzip sowohl der Familie gerechter wird, als auch ich selbst dem Amt dadurch gerechter werde.
NDR 1 Welle Nord. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Daniel Günther ist mein Gast, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident oder auch Landesvater. Das ist ja auch sowas, was man, so ein Symbol, das man schnell aufgeklebt kriegt. Können Sie damit leben?
Ja, also klar, Landesvater, der Begriff war mir ja vorher auch nicht unbekannt. In der Tat ist das eins, wo man sich dann wirklich immer noch kneifen muss, weil es Landesvater, das macht einen immer so alt. Und ich bin kürzlich auch durch eine Tür gegangen und dann kamen mir eben auch Leute wieder entgegen, die sich dann umdrehten. Und es war ein älteres Ehepaar, beide über 80. Und dann hörte ich nur, wie sie der eine zu seiner Frau dann sagte, das war unser Landesvater. Und wenn die so über 80 sind und sagen Landesvater, wo wir auch respektvoll von einem reden, denkt man auch so, meine Güte. Auch nicht das Schlechteste.
Nee, aber das ist auch wie Menschen in dieser Generation ja auch, da stelle ich mir mal schwierig vor auch, dass ja man auf einmal merkt, dass alle jünger werden um einen rum. Ne? Also der Doktor ist auf einmal jünger als man selbst und jetzt sind die 80 und ist der Landesvater ist quasi halb so alt. Da muss man auch erstmal mit umgehen. Umso größer der Respekt ja dann auch, wenn man als solcher benannt wird.
Das stimmt. Aber ich glaube, das geht auch jedem so, dass dieses zunehmende Alter, muss man sich auch jedes Mal wieder selbst neu dran gewöhnen. Das hat gar nicht so sehr mit meinem Amt was zu tun, sondern ich sag mal, wenn ich jetzt plötzlich mal mit Lehrerinnen spreche und dann denke ich so, mit früher Lehrerinnen, das waren für mich ältere Damen oder ältere Herren. Und dann redet man jetzt mit denen und plötzlich sind die 27 und dann denkt man sich, ups, 17 Jahre jünger als ich. Ja. Hat sich halt alles ein bisschen verändert.
Haben Sie denn auch väterliche Gefühle für Schleswig-Holstein?
Nur zumindest väterlich, ja, wirkt ja so ein bisschen altklug. Ich habe positive Gefühle zum Land und habe auch das Gefühl, so das Väterliche versteht, als ich kümmere mich um mein Land, dann kann ich damit wirklich viel anfangen. Ja, und man sagt, väterlich, ich bin sozusagen der väterliche Freund des Landes, dann passt es.
Die meiste Zeit Ihrer 44 Lebensjahre haben Sie in Eckernförde verbracht. Was hält Sie da?
Das ist schon wirklich einfach meine Heimat. So, man muss ja immer sich überlegen, was versteht man eigentlich unter Heimat? Aber so dieses Gefühl, du kennst alles in der Stadt, du kennst jede Straße mit dem Namen. Das ist schon einfach das, was einem vertraut ist, wo man sich einfach total wohl auch geborgen fühlt, wo man wahnsinnig viele Menschen kennt. Und das ist einfach für mich auch so, wenn ich nicht unbedingt muss, würde ich dann diese Heimat auch möglichst nie verlassen müssen. Also es ist schon wirklich auch ein Geschenk, dass ich bisher immer Ämter ausüben konnte und auch berufliche Herausforderungen hatte, die mich nicht von Eckernförde weggezogen haben, sondern ich habe immer die Chance gehabt, in Eckernförde zu leben.
Wie schön das ist, ne? Also
unglaublich.
Viele haben das nicht.
Nee, das stimmt.
Ja, ja.
Also das ist schon echt ein richtiger Luxus. Und selbst im Amt des Ministerpräsidenten schlafe ich an mindestens 5 oder 6 Tagen in der Woche auch dann in Eckernförde. Ab und zu muss ich mal in Berlin oder woanders übernachten, aber schon in der Regel komme ich dann immer wieder in meine Heimat zurück und das ist schon echt ein tolles Gefühl.
Jetzt sind Sie seit fast einem Jahr im Amt. Haben Sie eine Ahnung, wie viel Schleswig-Holstein-Kilometer Ihr Dienstwagen jetzt schon drauf hat? Also wie viel man unterwegs ist dann in diesem Land?
Also ich bin ja nach 4 Monaten schon über 40.000 Kilometer gefahren. Und wenn ich jetzt mal sage, wir ziehen Berlin ab und auch andere Fahrten, aber würde ich mal sagen, so über 30.000 Kilometer in der Zeit, rechnen wir mal auf heute hoch. Wahrscheinlich habe ich schon so 70.000 Kilometer in Schleswig-Holstein auf der Straße verbracht. Das, aber nageln Sie mich nicht fest. Nicht,
nein, dass das
dann irgendwann gesagt wird, irgendwann hat die Unwahrheit gesagt.
Ja, ja,
es waren nur 68.000 Kilometer.
Es geht ganz schnell. Man muss immer aufpassen, was man sagt, immer. Oder?
Deswegen
das ist auch nochmal eine extra Erfahrung, oder? Also da man muss mehr noch aufpassen jetzt in diesem Amt als vorher, oder?
Ja, also wobei ich finde, als Mensch ist es ohnehin hilfreich, die Wahrheit zu sagen.
Ja.
Nicht nur als Politiker. Aber in der Tat muss man jetzt auch immer sehr, sehr sorgsam auf alles achten. Weil es gibt ja auch mal so Situationen, wo man einfach auch aus Unwissenheit her schlecht informiert irgendwas rausposaunen würde. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Ne, wenn ich mich nicht detailliert informiert habe und jetzt einfach Ihnen sage, das und das haben wir gemacht und dann stelle ich danach fest, um Himmels Willen, das habe ich ja falsch eingeschätzt,
ja.
Dann ist es schon blöd als Politiker. Also das muss schon immer alles gut vorbereitet sein. Deswegen bin ich auch froh darüber, dass die Termine auch immer super vorbereitet sind und ich mich auch darauf verlassen kann, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Staatskanzlei das alles sorgsam aufbereiten. Das ist schon wichtig, dass man so ein gutes Team um sich rum hat. Mhm.
Gut, dann lassen Sie das Team nochmal nachprüfen auch. Also wir sagen jetzt, es könnten 70.000 Kilometer gewesen sein, aber möglicherweise auch weniger, vielleicht auch sogar mehr. Die Schleswig-Holsteiner begegnen Ihnen in der Regel sehr freundlich, das haben Sie ja auch schon erzählt. Also kommen auch gerne mit Ihnen ins Gespräch. Es gibt eine repräsentative Umfrage, die hat Infratest DIMAP für den NDR Schleswig-Holstein unlängst durchgeführt. Sie sind der zweitbeliebteste Landespolitiker.
Das ist schon nicht schlecht, ne?
Schon nicht schlecht. Vor Ihnen wäre dann noch ein gewisser Robert Habeck. Kratzt das so ein bisschen, oder?
Nö. Nö. Wirklich, ich sehe das sportlich. Ich habe ihm auch gleich, als die Umfrage rauskam, gratuliert, dass er der Beliebteste ist. Da sind wir auch entspannt miteinander. Und er macht ja auch eine gute Arbeit. Also ich sag mal, wir haben insgesamt ein gutes Kabinett mit den Grünen, mit der FDP. Und wenn da Leute noch beliebter sind als ich, dann ist das ein sportlicher Wettbewerb und das halten wir gut miteinander aus.
Okay, und Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, die 1 zu erklimmen dann in den nächsten Dienst- und Amtsjahren.
Ja, und leider geht Robert Habeck ja auch als Landespolitiker weg. Das habe ich mir so nicht gewünscht. Ich kann das verstehen, dass er das macht. Wir haben das ja auch offen miteinander besprochen. Ich wünsche Robert Habeck in neuer Funktion dann ohne das Landeskabinett dann ab September alles Gute.
Hier ist NDR 1 Welle Nord, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Heute mit Daniel Günther, den kennt natürlich jeder inzwischen, unser Ministerpräsident. Wobei, hier und da muss man noch an seiner Popularität arbeiten. Herr Günther, Sie wurden letztens in Wesselburen bei der Eröffnung einer Veranstaltung tatsächlich noch als Thorsten Albig vorgestellt und begrüßt. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, das war für mich auch eine neue Erfahrung. Also ich, Herr Daniel höre ich öfter, aber als Thorsten Albig war ich auch noch nicht begrüßt worden, aber ich sehe das trotz alledem sportlich und habe dann ja auch gleich gekontert und gesagt, ich muss hier an meinem Bekanntheitsgrad noch arbeiten und auch an der Westküste insbesondere wohl. Aber nein, das sehe ich alles wirklich völlig sportlich und ich habe auch zu Thorsten Albig ein entspanntes Verhältnis. Wir simsen uns auch immer noch und wir haben ja auch Berührungspunkte auch miteinander, haben uns auch bei einer Ministerpräsidentenkonferenz nochmal wieder gesehen und da auch fröhlich abends am Tresen auch lange zusammen gestanden und miteinander geredet. Also das ist wirklich ein angenehmer Kontakt und den pflegen wir, also jetzt nicht stündlich oder so, aber alles gut.
Okay, keine WhatsApp-Gruppe.
Nein.
Nee. Was ich mir vorstelle, auch für Sie nochmal ein extra Ding war jetzt in diesem plötzlichen hineingespült werden in das Amt des Ministerpräsidenten ist der Umgang mit Journalisten, mit den Medien, die auf einmal immer eine Kameralinse auf einen richten, die, Sie haben es eben schon angedeutet, natürlich auch genau hinhören und wehe, man sagt irgendwas Falsches. Hat Sie das auch in gewisser Weise verändert?
Naja, es geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Also das ist auch was, an was ich mich gewöhnen musste. Ich glaube, das hat mich nicht verändert in dem Sinne. Aber es ist natürlich schon immer so das Bewusstsein da, wenn man sich jetzt irgendwie öffentlich bewegt, möglichst kein dummes Gesicht zu machen. Aber ich will eben auch nicht so ein Maskentyp sein, der dann nur noch mit dem Dauergrinsen durch die Weltgeschichte läuft, weil immer mal irgendwie eine Kamera kommen kann. Aber ich gebe mir schon Mühe, dass ich nicht irgendwie eine Bewegung mache oder mir in der Nase bohre und wie ich dann blöde Bilder produziere. Ja. Und das hat man natürlich schon immer so ein bisschen jetzt im Kopf. Ne?
Die erste Grundregel ist immer nie eine Treppe runter, oder? Wenn Kameras da sind.
Ja, aber genau solchen Quatsch, Entschuldigung, das nicht, weil Sie es gesagt haben, aber genau solche Tipps kriegt man immer so, ja. Das ist mir wirklich völlig egal. Okay. Ich habe mich auch schon so oft bei auf herabfahrenden Fahrstühlen ablichten lassen. Und ganz ehrlich, diese Idee, die dahinter steckt, ist ja immer, das sind ja so blöde Bilder.
Ja, aber genau, gesagt, die kann man verwenden, wenn es irgendwo bergab geht, genau, dann hat man
ein Bild dazu. Wenn es bergab geht, dann ist es so Mist.
Ja.
Und ob das dann dumme Bilder noch dazu gibt, ist dann eigentlich auch Wurmbörner.
Absolut. Verfolgen Sie, was über Sie geschrieben wird?
Ja.
Ja.
Doch. Ich google mich ja auch selbst. Von daher gucke ich ja auch immer, was so in den Medien über mich steht.
Das heißt, Sie sitzen dann hinten im Fond und geben ein, ich mache das mal hier, Daniel Günther.
Aber da. Das ist bei mir, also da ist auch schon immer ein Fenster offen mit meinem.
Sie müssen nur aktualisieren drücken. Aktualisieren. Ja. Wird ja. Auch oft gesucht. Thorsten Albi, Wolfgang Kubicki kommt dann gleich.
Genau.
Dann ist Ihr Wikipedia-Eintrag. Das ist natürlich, wir müssen unter News gucken, ne? Weil News, es ist genau. Ja, also das ist ja.
Ich mache immer die Einstellung schon News und ja. Dann letzte 24 Stunden.
Aber hier 5.5. Daniel Günther und sein Aufstieg in Schleswig-Holstein. Das ist eine schöne Schlagzeile, genau. Aber die ist auch schon ein Weilchen her.
Oh, die suchen wir noch gut, wenn sie als erstes auftaucht.
Günther ist nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, das war Kommunalwahl.
Ja.
Ja. Daniel Günther will Hälfte der Führungsposten für Frauen, 16. April.
Ja.
Ja. Und jetzt kommt's, Daniel Günther kommt zur Gartenparty in die Gemeinde. Welche Gemeinde ist es denn? Und zwar
Bad Oldesloe.
Waren Sie von 15 bis 17 Uhr finale Kommunalwahlkampf. Ja, da geht man auch zur Gartenparty dann, ne?
Aber
ja.
Bad Oldesloe, ne? Oder war es die
Nahe?
In Seed.
Da redet man heute noch drüber.
Aber ich kam aus Bad Oldesloe. Von Bad Oldesloe bin ich nach Seed gefahren.
Glaube ich. Also aber daher. Irgendwie ist die Klickrate höher für Seed. Wenn ich Ihnen Schlagzeilen präsentiere, wüssten Sie gleich, in welchem Magazin, welche Zeitung das gewesen ist? Wollen wir es mal versuchen?
Ich glaube, das kann ich dann besser beantworten,
okay, genau.
Wenn wir es versucht haben.
Der Schweinepriester.
Das war eine Überschrift im Cicero.
Richtig.
Die ich aber auch irgendwie nicht verstanden habe.
Gut. Haken wir ab, ist nicht nett. Im Schafspelz?
Bild-Zeitung?
Nee, fast die Zeit.
Ja, doch. Ja. Ja, ich hatte überlegt, in der Bild-Zeitung ja, war mal ein Artikel,
der Wolf
als ich auf der Hallig war. Und da war so ein Schaffoto aber im Schafspelz. Ach doch, stimmt genau, die haben das auch ein bisschen hintergründig geschrieben.
Dann sind Sie der unterschätzte Ausdauersportler, das ist Hamburger Abendblatt, der Schwermatrose.
Ist ja auch eher ein Kompliment, würde ich sagen, ne?
Ja, dann muss es eher eine konservative Zeitung sein.
Taz.
die Welt. Und der kindliche Kaiser von Kiel.
Das war eine Heute-Show.
Richtig. Können Sie das komisch finden?
Ja. Ja. Also ich kann über die Heute-Show sowieso auch lachen. Und dann muss man auch über sich selbst lachen können, wenn man sowas witzig findet.
NDR1-Welle Nord ist hier. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Heute Abend mit dem Ministerpräsidenten. Daniel Günther ist mein Gast. Herr Günther, ich möchte ein bisschen über politische Ziele, auch Visionen reden. Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Waren Sie beim Arzt oder haben Sie da ein anderes Politikverständnis?
Eher ein anderes Politikverständnis. Ich mag Politiker, die nicht ideologisch sind, aber ich mag es eben auch nicht, wenn Politiker keine Überzeugung haben. Also ich bin zwar auch eher pragmatisch und versuche Lösungen zu finden, aber mir sind Menschen suspekt, die wirklich überhaupt keine Ideale haben, für die sie wirklich brennen. So, das finde ich auch so angenehm, auch in dieser Konstellation, die wir jetzt haben in Jamaika, dass wir einfach bei den Grünen, aber auch bei der FDP und auch bei uns selbst überall Menschen dabei haben, die für eine bestimmte Vision auch kämpfen, die wirklich ein Ziel haben, auch politisch. Und dann kann man immer auf der Grundlage irgendwie versuchen, zu Lösungen zu kommen. Da muss man auch pragmatisch sein. Aber von daher, also deswegen glaube ich, das definiert, warum ich mit dem Satz, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, persönlich nicht so viel anfangen kann.
Gehört Jamaika auf Bundesebene noch dazu, zu einer Vision?
Leider ja. Mhm. Ich hätte mir das jetzt schon als Realität gewünscht.
Und Sie haben mitbekommen, hautnah mitbekommen, wie es eben nicht Realität wurde. Saßen da mit Robert Habeck, mit Wolfgang Kubicki zusammen in Berlin, werden wahrscheinlich keine schönen Erinnerungen mehr haben an das, was dann da passiert ist damals.
Nee, das war einer meiner Tiefpunkte auch in der Politik, das zu erleben. Also der Tag, als die FDP auch ausgezogen ist, war für mich echt ein schrecklicher Tag. Ich dachte, das ist schon was unser Land auch ein Stück weit verändert. Ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber was schon, finde ich, einen neuen Schlag in die Politik gebracht hat, der mir nicht sympathisch war. Aber ich gebe auch zu, die gesamten Verhandlungen waren auch völlig anders als bei uns in Schleswig-Holstein. Es war null Vertrauen untereinander da. Deswegen bin ich auch frei davon, immer nur der FDP die Vorwürfe zu machen. Die sind ausgezogen am Ende, aber ich glaube, das haben alle auch einen Beitrag dazu geleistet, dass eben dieses Vertrauen nie gewachsen ist. Und das finde ich schon bitter, wenn es eigentlich ums Land geht, dass es dann an so profanen Dingen am Ende scheitert.
Vertane Zeit war das, möchte man erstmal denken. War sie das aber vielleicht gar nicht, weil man jetzt für ein nächstes Mal besser vorbereitet in sowas gehen kann?
Ja, also kann auf jeden Fall. Ich habe leider in der Politik auch häufig erlebt, dass man aus Fehlern nicht immer klug wird, sondern dass Fehler trotzdem immer wieder wiederholt werden. Deswegen wünsche ich mir aber trotz alledem, dass wir jetzt zumindest wissen, wie man es nicht macht und dann beim nächsten Mal den Anlauf lieber so wählt, wie wir in Schleswig-Holstein das gemacht haben.
Und dann mussten Sie ja umschwenken, aus dem Stand. Also dann ging es um eine große Koalition. Die musste dann aus dem Boden irgendwie gestampft werden. Wie geht das dann? Also oder anders gefragt, wie schwer fiel dieses sich umstellen dann von jetzt auf gleich?
Es war kein Spaß, hat auch keine Freude gemacht. Aber das muss man in der Politik sehr schnell lernen, dass das kein Wünsch dir was ist. Man kann sich keine Wahlergebnisse schnitzen. Man muss Wahlergebnisse annehmen. Und wenn eine Wunschkonstellation nicht zusammenkommt und es aber auch nichts hilft daran, jetzt lange Trauer zu haben, sondern dann muss man Attacke vorangehen und weiterarbeiten. Und dann muss man eben auch mithelfen, dass eine von mir nicht unbedingt geliebte große Koalition zustande gekommen ist.
Ich hätte noch eine Vision von einem Sozialdemokraten, Gerhard Schröder, der am Kanzleramt damals am Zaun gerüttelt hat und sowas sagte wie, ich will hier rein. Haben Sie auch schon mal an irgendeinem Zaun gerüttelt, außerhalb von Schleswig-Holstein? Möchten Sie noch irgendwo rein?
Nee, habe ich nie gemacht. Wäre mir auch eher ein bisschen suspekt, muss ich sagen.
Aber Kanzler?
Ich habe null andere Ambitionen. Ich finde auch, wenn man nicht mal ein Jahr Ministerpräsident in Schleswig-Holstein ist und dann schon sich überlegt, was man danach machen kann, dann ist man auch falsch im Amt. Für mich ist in Stein gemeißelt, dass ich diese Wahlperiode zu Ende mache und wenn meine Partei mich aufstellt, auch wieder als Ministerpräsident antreten werde. Und was in 10 Jahren, in 15 Jahren ist, muss ich sagen, so viel Vision habe ich dann doch nicht. Das sehe ich dann.
Meine Vision wäre noch eine kleine Schnellfragerunde. Ihre 120 Sekunden, ich sag was und Sie antworten spontan. Auf die Plätze, genau. Fertig, los. Ein guter Politiker muss
über sich selbst nicht zu ernst nehmen und in der Lage sein, am Ende auch Kompromisse einzugehen.
Für mich nicht verhandelbar ist
meine Zeit mit der Familie.
Macht ist für mich
absolut legitim und notwendig, um Politik zu gestalten.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr sind Sie ein guter Mensch?
Das müssen andere beurteilen.
Diesen Satz höre ich immer von meinem Fahrer.
Ich habe leider keine Bonbons dabei.
Meine politische Karriere ist zu Ende, wenn?
Die Wählerinnen und Wähler das entscheiden und wenn ich Lust auf was anderes habe.
Angela Merkel ist für mich
eine großartige Politikerin, die ich wegen ihrer Hartnäckigkeit, Standfestigkeit und auch wegen ihrer Disziplin wirklich bewundere.
In der letzten SMS von ihr stand,
dass sie mir den Wunsch erfüllen kann, dass wir uns in Hannover mit der Christian-Albrechts-Universität treffen.
Der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe,
ist extrem lange her. Ich könnte es nicht mal genau sagen. Wenn, kann James Bond gewesen sein.
Jagd Dr. No, oder?
So lange ist es nicht. Er liebt dich zum Glück noch nicht.
Wenn ich eine politische Entscheidung korrigieren könnte, welche wäre das?
Jeder macht Fehler und es sind auch so viele, dass ich eine konkrete, aber glücklicherweise nicht so in Erinnerung habe, dass sie besonders gravierend gewesen ist.
Alice Cooper oder Helene Fischer?
Das ist die Publikumsfrage. Gebe ich weiter.
Herr Günther, Herr Ministerpräsident, vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben.
Sehr gerne. Andresen, hat Spaß gemacht.
Sie sagen, wenn wir laufen gehen.
Machen wir.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.